Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge Lachs Brunch mit meinem Kollegen Anselm Neft, der hier kichert.
Hallo Nefeli.
Und mir. Wir sprechen heute über eine weltberühmte Novelle und über einen aktuellen Comic. Und Der Tod in Venedig, den hast du mitgebracht.
Genau, ich habe diese Novelle von Thomas Mann mitgebracht. Und du fragst dich sicherlich, warum habe ich das getan?
Ja.
ich glaube am 6. Juni vor 150 Jahren ist der Mann geboren. Vor 70 Jahren dann gestorben, so im September oder Oktober, keine Ahnung. Und deswegen ist so ein bisschen Thomas Mann-Jahr. Und ich dachte, dann packe ich doch mal in den Giftschrank und hole da was von ihm raus. Und wollte jetzt nicht mit dem Zauberberger und dem Buddenbrocks um die Ecke kommen oder gar mit Josef und seine Brüder, und dachte, dann machen wir was Schlankes, aber trotzdem Nahrhaftes, Der Tod in Venedig. Und ich habe schon, als ich das ausgesucht habe, große Freude gehabt bei der Vorstellung, dass du das liest. Und totales Interesse, wie du das findest, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und das möchte ich dich alles gleich fragen können. Und deswegen habe ich das Buch mitgebracht.
Und worum geht es erstmal in Der Tod in Venedig?
Es geht um den renommierten, gefeierten, mit einem Adelstitel versehenen Großautoren Gustav von Aschenbach, der in München lebt, über 50 ist, also ein gesetzter Mann, damals vielleicht noch gesetzter als die 50-Jährigen so heute sind, und der sein ganzes Leben eigentlich der Literatur gewidmet hat und da auch immer sehr streng und diszipliniert und fleißig war und dann auch sehr lange darüber erzählt, wie er da so die harte Arbeit für die große Vision des edlen, wahren und schönen immer durchgeführt hat und jetzt sich ein bisschen entkräftet fühlt. Heute würde man von einem Burnout vielleicht sprechen, und er will einen genesenden Urlaub machen. Und zwar nicht auf seinem Landsitz in den Bergen, sondern jetzt zieht es ihn ans Meer. Und über Umwege kommt er dann in die alte Lagunenstadt Venedig und dümpelt da so vor sich hin, bis er schon kurz, nachdem er da angekommen ist, einen 14-jährigen Knaben aus polnischer Adelsfamilie sieht, ein Tadzio oder Tadzio, und den so hinreißend schön findet, dass er seine Abreise immer weiter verschiebt. Sogar dann, als sich die Anzeichen mehren, dass vielleicht eine Seuche die Stadt heimsucht. Das ist die Zusammenfassung von Der Tod in Venedig. Ja. Jetzt könnte ich dich fragen, wie dir dieses Buch gefallen hat. Aber vielleicht willst du mich erst fragen, wie meine Lektüre meine Erstlektüre von dem Buch war.
Also ich hatte mich jetzt gefragt, weil du natürlich auch meintest, du hattest in den Giftschrank reingegriffen. Und also es klingt ja ein bisschen so, und du hast auch überlegt, den Zauberberg mitzubringen. Das heißt, du hast dich schon mal in deinem Leben ausführlich mit Thomas Mann beschäftigt und nicht nur erst zum Jubiläumsjahr.
Also ausführlich würde ich nicht sagen, sondern eher so nebenher. Also so von den wichtigen Autoren des deutschsprachigen Bildungskanons ist er vermutlich derjenige, den ich am stiefmütterlichsten behandelt habe. Mhm. Wir haben in der Schule Tonio Kröger gelesen, das fand ich scheiße. Mhm. Was auch daran lag, dass mein Deutschlehrer mir ständig in den Ohren lag: Anselm, das müsste was für dich sein, die Zerrissenheit zwischen Künstler und Bürgertum. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe immer nur gedacht, Tonio, wenn du Kunst machen willst, mach Kunst, und ansonsten heul hier nicht rum. Ja, also
ich verstehe. Aber spannend, dass es dir so empfohlen
wurde. Ja, der hat da irgendwas in mir gesehen, irgendwas von sich auf mich drauf projiziert, als ich so 16 war, und das mochte ich eh nicht. Ich mochte den Deutschlehrer auch nicht. Das war so ein Mitläufertyp. Und ich mochte damals dieses Tonio Krüger Buch nicht, und dann haben wir in der Schule auch, glaube ich, noch Mario und der Zauberer gelesen. Das fand ich ein bisschen besser, aber auch alles so irgendwie so gemacht. Also da sah ich so richtig, wie der Autor zu Hause sitzt und sich ausdenkt, welches Symbol jetzt an welche Stelle und so. Dann habe ich irgendwann, schon im Studium war ich da, freiwillig die Buddenbrocks angefangen und dann auch sehr freiwillig wieder aufgehört, weil ich dachte, nö, ist mir zu langatmig und so. Etwas später der Zauberberg gelesen, das mochte ich dann. Und damit endet aber auch meine Lektüre. Ich habe vielleicht noch ein paar Kurzgeschichten gelesen irgendwie.
Ja.
Und das war's. Also ich habe jetzt mehr nicht gelesen. Buddenbrocks nie beendet, wie gesagt. Die dicken Dinger wie Josef und seine Brüder gar nicht gelesen. Und der Zauberberg fand ich ganz gut. Habe aber auch da gedacht, also tolles Setting, irgendwie nette Ironie zum Teil und ein gutes Gespür für so die Nervosität der Zeit. Aber ich habe gedacht, das könnte man aber auch kürzen. Also so, oh, ist immer so viel Gelaber dazwischen und so. Also aus meiner Sicht. Oh, der Tod in Venedig habe ich aber auch gelesen. Da war ich vielleicht so gerade im Zivildienst. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz lustig, da ist jetzt so ein Gustav Aschenbach, für mich damals so ein alter Sack. So ein, ich fand den super unsympathisch. Ich dachte so, boah, ey, der wird bestimmt zum Mörder, der bringt bestimmt diesen Jungen um. So ein Lustmord. Weil ja. Tod in Venedig, ich dachte, das ist ja ganz klar, der bringt den Jungen um. Geil.
Stimmt.
Und da habe ich mich voll drauf gefreut, wie der dann diesen Knaben da irgendwie erwürgt oder so. Und dann am Ende, hä, der fasst den noch nicht mal an, was ist das hier für eine Scheiße? Und dann stirbt der so, das hat mich irritiert. Und dann habe ich das Buch später nochmal wieder gelesen, habe ich auf andere Sachen geachtet. Da fand ich es dann schon interessanter. Und zum dritten Mal habe ich das Buch dann mit Maren gelesen, weil im Anfang unserer Beziehung haben wir uns gerne, genau genommen habe ich da gerne Bücher, wo ich dachte, komm, das machen wir mal. Der große Gatsby habe ich versucht. Dann kam ich mit E.T. Hoffmann, der goldene Topf. Da meinte Maren, das hält man im Kopf nicht aus, diese Sprache aus dem 19. Jahrhundert, lass es. Und habe dann gedacht, na gut, dann, wenn schon nicht der goldene Topf, dann immerhin der Tod in Venedig. Und das Seltsame ist, dass Maren die Sprache total mochte und meinte, keine Ahnung, worum es hier geht, keine Ahnung, was diese Geschichte soll, warum der dauernd über irgendwelche antiken Götter fabuliert, aber die Sprache voll geil, das ist wie Musik, der Rhythmus, der Klang und dann hat sie das auch gerne laut vorgelesen und so. Aber wenn ich sie heute fragen würde, worum es da geht, würde sie vermutlich sagen, keine Ahnung, will sie auch gar nicht wissen.
Irgendwas war da in Venedig.
Ja, und da bei dem dritten Mal dann durch das Lautlesen ist mir auch aufgefallen, dass die Sprache sich im Laufe des Buches verändert. Das fand ich ganz spannend. Und mir ist aufgefallen, wie viele Symbole da auftauchen, dass permanent Foreshadowing betrieben wird. Also dass das Thema Tod von Anfang an da rumkreist. Und was ich auch noch mal spannender fand, auch jetzt beim Wiederlesen, sind die Überlegungen zu Künstlertum und zum Schreiben und was die Arbeit am literarischen Text halt ist und welche Disziplin da angeblich vonnöten ist oder nicht. Und ich denke, das ist auch schön, mal darüber zu sprechen, als schreibende Person, über dieses Bild, was da gezeichnet wird und ob das jetzt wirklich was über das Schreiben aussagt oder über Thomas Mann oder über seine Zeit oder über die Klasse, aus der er kommt. Und ja, um das abzuschließen, heute finde ich das Buch auf vielen Ebenen interessant und auch teilweise echt stark und überdauert irgendwie auch die Zeiten und trotzdem auch teilweise unfassbar peinlich. Also es ist etwas, wo ich gerade dann denke, wenn jetzt Nefeli das liest, die wird einfach den Kopf schütteln und sagen, Alter, krieg dich geregelt. Aber das erfahren wir ja jetzt, wie für dich die Lektüre war.
Also meine Geschichte erstmal zu Thomas Mann ist, dass ich, als ich ein Kind war, einmal ins Kino mitgezerrt worden bin von der besten Freundin meiner Mutter, weil sie meinte, du magst ja irgendwie Literatur. Da war ich vielleicht so, ich könnte alles zwischen 8 und 14 gewesen sein. Also ich habe keine wenig Erinnerung. Und dann war die Verfilmung von Buddenbrooks.
Okay.
Und dann saßen wir da und ich bin ungefähr nach 10 Minuten eingeschlafen und es war ein himmlischer Schlaf im Kino.
Schön, ja.
Und danach dachte ich natürlich, ich hasse Thomas Mann. Und das war auch, ich hatte ganz lange, eigentlich bis ich studiert habe, so dieses Gefühl von, das ist Literatur, die nicht zugänglich für mich ist, als nicht deutschbürgerliche Person.
Nicht, es passt nicht zu deiner Herkunft.
Es passt nicht zu meiner Herkunft.
Prägung.
Und dass da irgendwie wie so ein verstecktes Geheimnis bestimmt drin ist, was ich gar nicht erspüren kann oder dass so. Ich hatte
zu
noch so,
deutsch für dich.
Zu deutsch und auch so diese Sprache, die so sehr auf Äußerlichkeit vielleicht ist, die so beschreibend ist. Ich habe mir immer darunter vorgestellt, dass da jemand eher Landschaften erzählt als
Landschaftsmalerei als Literatur.
Genau, oder nicht, also es ist ja auch, kann ja auch Literatur sein, aber Landschaftsmalerei, die vielleicht nichts mit Figurenpsychologie oder so zu tun hat. Also das war immer so mein. Da habe ich aber nichts von Thomas Mann gelesen. Das war einfach mein Vorurteil, das ich hatte. Im Studium dann habe ich Tonio Krüger gelesen und gemocht. Frag mich nicht mal, worum es geht, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte ein Seminar nämlich von Tilman Lahme, der auch Bücher über die Manns geschrieben hat, unter anderem Die Manns, was eine großartige Chronik der Familiengeschichte ist. Man kann das wahnsinnig gut weglesen und hat so 100 Jahre.
Hat der nicht gerade ein neues Buch über Thomas Mann geschrieben, das nochmal so ein paar Sachen ein bisschen in ein anderes Licht rückt?
Richtig, richtig.
Das ist natürlich ganz geil, ja.
Thomas Mann, das Leben heißt das, glaube ich. Ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben.
Ja, ja, ja. Ich habe das noch nicht gelesen.
Ich habe das nicht gelesen, aber Thomas Mann, ein Leben heißt das. Aber die Manns habe ich damals im Studium verschlungen, weil ich das auch, also wenn jede Familie ist eine unglückliche Familie und das ist auf jeden Fall eine sehr unglückliche Familie, die aber doch irgendwie zusammenhält, wo einfach sehr viele Einzelkämpfer drin sind. Und es ist irgendwie, er hat so einen Draufblick auf jede einzelne Figur der Familie Mann, ob es jetzt Katja Mann, also die Frau von Thomas Mann oder Erika Mann.
Also das ist ganz lustig, du hast gerade gesagt, eine Familie, die sehr unglücklich ist, trotzdem zusammenhält und in der sehr viele Einzelkämpfer sind.
Genau.
Man könnte ja aber auch sagen, die Männer sind Einzelkämpfer und die Frauen halten den Laden zusammen, oder?
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Und trotzdem, also gerade bei Erika hatte ich dann im Studium so meine Faszination, wie sie alles zusammenhält, aber trotzdem ihre eigenen Sachen macht und politisch aktiv ist. Und da hatte ich so eine kleine Faszination auf jeden Fall. Und wir haben dann auch im Studium so die Reden von Thomas Mann auch gelesen. Ich hätte wahrscheinlich auch mehr lesen sollen, was ich nicht gemacht habe. Mhm. Und ich war da aber nicht abgeneigt. Mhm. Das heißt so, diese Abneigung, die hatte ich jetzt gar nicht. Also ich habe mich eigentlich eher auf der Tod in Venedig gefreut. Und ich fand es seltsam schön.
Mhm. Seltsam schön.
Also,
das könnte man hinten als Blurb draufschreiben. Seltsam schön, Nefeli Kavouras.
Ich habe das gerne gelesen mit so einer ähnlichen Distanziertheit, wie ich auch das Gefühl habe, dass Aschenbach über sich von sich, von seinen eigenen Gefühlen auch distanziert ist und konnte mich aber wahnsinnig gut auf diese einzelnen Szenarien einlassen und aber auch auf diese Peinlichkeit, dass die Emotionen überkommen ihn, wenn er dann die Schönheit des Jungen sieht. Und ich konnte das sehen und ich konnte das nachfühlen. Und ich dachte aber auch, dass es so interessant, dass da jemand ist, der eigentlich einen Ekel davor hat, wie er selber ist. Also es gibt ja am Anfang auch diese Szene, wo er so einen älteren Mann sieht, der sich auch so jünger schminkt und der irgendwie versucht, bei den Jüngeren dabei zu sein. Und im Grunde wird er genau diese Person. Und irgendwie ist so diese Reise von, ich werde zu jemandem, den ich eigentlich verachte, das ist etwas, das hat mich dann doch irgendwie bewegt. Und ich fand auch dieses Venedig, was hier gar nicht schön erzählt ist. Also so, man denkt natürlich bei der Tod in Venedig, dass Venedig dann diese malerische Stadt ist, die ja heute irgendwie auch einfach nur eine reine Postkartenidylle ist. Das ist ja dort gar nicht dann so. Es kommt an und es ist nicht mehr so wie in seiner Erinnerung. Es stinkt ein bisschen, die Reise ist furchtbar, es ist eigentlich wie ein schrecklicher Reisebericht. Und ich habe das gerne gelesen und dachte und war aber auch dann gleichzeitig genervt davon, dass ich dachte, es ist aber auch schon extra so geschrieben, dass ich eigentlich jetzt mit so einem Analysebuch daneben sitzen müsste, mir jetzt immer alles aufschreiben müsste. Wie ist die Form gerade? Welche Person steht eigentlich jetzt für welchen griechischen Gott und so? Bei sowas werde ich leider nicht abgeholt. Ich glaube aber, wenn man sowas mag, dann ist es, dann macht das wahrscheinlich sehr viel Freude.
Ja, wenn man Spaß daran hat, so heute würde man sagen, die Easter Eggs
zu
suchen, ne? Und die, die ganzen Anspielungen und Referenzen. So sich zu erarbeiten. Damals musste man das noch ohne, dass man googeln konnte, machen. Ja. Vielleicht mit dem Brockhaus oder mit Großvaters Bibliothek. Ne?
Ich glaube, da hätte es auch mehr Spaß gemacht. Also ich glaube, jetzt ist natürlich für mich dieser, alleine wenn ich ja, ich habe mich dann jetzt auch auf die Vorbereitung auch, habe ich auch gemerkt, dass dann irgendwann zwischendurch der Gedanke kam, ich könnte jetzt auch einfach alles googeln. Es ist schon, also das ist auch immer so für meine Hemmung, wenn wir hier Bücher besprechen, die ja schon quasi Analysewerke sind, weil ich dann immer denke, es nervt mich, dass meine Meinung oder also dass schon eigentlich alles schon so ausgefrachtet worden ist und alles schon so offen zugänglich ist und man eigentlich sich das beibehalten muss, so selber so zu gucken, was erreicht mich, was finde ich darin, was sehe ich darin, ohne dass man sich da vielleicht abschrecken lässt, dass schon alles schon fertig analysiert worden ist.
Ich habe jetzt bei dir rausgehört, dass ein Thema, das dich hier gepackt hat, das war eines Menschen, der sich eigentlich vor sich selbst zu ekeln beginnt.
Ja.
Und der tut das ja nicht so zumindest kommt es mir vor, von Anfang an, sondern eigentlich erst da, wo er sich sehnt nach Jugend und Schönheit und selber merkt, okay, da bin ich aber jetzt auch nicht wirklich mehr so ein Teil davon. Mhm. Solange er jetzt irgendwie als Grand Seigneur unter Schriftstellern in irgendwelchen Clubs mit alten Männern säße und Zigarren rauchen würde, wäre das ja nicht so wild. Dazu passt, was du da gerade so als ein emotionales Zentrum für dich bei dem Buch ausgemacht hast, dass Thomas Mann das Buch anders nennen wollte erst, nämlich, ich glaube, die Tragödie einer Entwürdigung.
Genau, ja.
Das ist ja, auch ein etwas sperriger Titel, der jetzt nicht so, so mystery-mäßig ist wie der Tod in Venedig. Aber hätte einem vielleicht auch schon zu viel vorgegeben, ne? Aber Entwürdigung ist ja auch ein harter Begriff. Aber hier wird ja offenbar ein Mensch durch sich selber entwürdigt. Eine Selbstentwürdigung.
Also er wird ja nicht von außen entwürdigt. Es passiert
keiner tut
ja,
ihm was, keiner will was von ihm. Ja.
Wenig wollen was von ihm oder so. Es gibt dann einmal diese komische Gondelfahrerfigur, die ihn noch nicht mal abzockt, aber trotzdem irgendwie, wo es ein bisschen so nicht die beste Reiseerfahrung ist, sagen wir mal.
Ja, weil der einfach nicht auf ihn hört. Also der Kunde sagt so, ich möchte da und dahin, er sagt so, nö, ich fahre dich da und dahin. Was ja ein bisschen gruselig ist. Man verliert die Kontrolle. Ne?
Genau, also es ist schon so eine Anti-Helden-Reisegeschichte vielleicht, wo nichts so ist, wie er sich das wünscht. Und am Ende kommt er aber dort an, wo er eigentlich am Anfang eben diesen Mann vielleicht sieht, wo er den Ekel davor hat und das aber selber wird. Und das mochte ich irgendwie, ich finde sowieso irgendwie Reisen in Romanen oft auch schön, vor allem wenn es dann nicht nur diese äußerliche Reise ist, sondern wenn sich auch dann innen drin was entwickelt. Und die Figur ist natürlich dafür auch perfekt ausgelegt, dass es erstmal dieser wahnsinnige, überhebliche, bürgerliche Autortyp ist, der am Ende eigentlich einen fast irgendwie so kalt zurücklässt, dass man sich denkt, mir ist es egal, ob du stirbst oder nicht.
Mhm.
Und ihm ist es ja selber sogar egal, ob man stirbt, ob er stirbt oder nicht.
Ja, das ist auch ganz interessant, ne? Das ist ein Thema, was mich angesprochen hat, ist die Todessehnsucht, die da drin ist.
Also
der sehnt sich ja nicht nur nach Schönheit, der sehnt sich auch nach dem Nichts.
Ja.
Und wie nah das anscheinend beieinander liegt, ne? Der fängt ja schon so ein bisschen lebensmüde an, bricht nach Venedig auf, sieht diesen schönen Knaben und sagt sich dann, sterbe ich doch lieber, als statt jetzt nochmal hier irgendwie in ein Leben zurückzugehen, das eigentlich für mich schon durch ist. So, ne?
Zumal er ja diese Schöne oder das, was er als Liebe begreift, da können wir auch darüber reden, was ist Liebe in diesem Buch, weil er sagt dann ja auch wirklich, er liebt diesen Knaben.
Also da kommt irgendwie Ende Kapitel 4, ich liebe dich.
Genau, ich liebe dich, flüstert er quasi in dessen Richtung, was ja total pathetisch. Also so, ich meine, ist ja der Satz ist ja schon peinlich irgendwie.
Ja, kommt drauf an, wer ihn zu wem sagt, ne?
Ja, aber
hier
in dem
ist es
Fall,
schon tragisch bis peinlich, ja.
Tragisch bis peinlich. Und weil er eben ja nicht, oder so habe ich das zumindest gelesen, weil er ja weiß, er kann das ja gar nicht erreichen. Er hat ja eben ja nicht diese Fantasie, wie du es am Anfang vielleicht hattest, dass du denkst, okay, und dann muss er eben den Knaben umbringen, weil er ihn nicht haben kann. Sondern,
ja, irgendwie, dachte ich halt so als Jüngling.
Aber weil er ihn nicht haben kann, muss er halt selber eigentlich sterben, weil er könnte ja nicht wieder, er kommt ja nicht wieder in sein bürgerliches Leben zurück. So.
Mhm.
Er hat jetzt diese eine Erkenntnis gehabt, dass er quasi von dieser Schönheit überwältigt worden ist. Und er ist ja aber auch gleichzeitig total, er geht ja wahnsinnig verantwortungslos damit um. Also es ist ja dann diese Pandemie, also nee, es ist...
Ja, es ist schon eine Pandemie, weil es mehrere Länder betrifft. Es kommt aus Indien herbei, eine Cholera, Cholera-Virus.
Und er warnt die Familie von Tadjo nicht. Er könnte es, er weiß es, er hat einen Wissensvorsprung, aber er warnt die nicht, weil er lieber noch möchte, dass er den Tadjo noch ein paar Mal
das ist schon,
am Strand sehen kann.
Basic asozial.
Das ist schon, das ist the bar is on the floor.
Ja, das stimmt. Das ist dann auch eine Entwürdigung im Moralischen.
Genau.
Ne? Nicht nur, ja gut, ist natürlich auch vielleicht generell, wenn man da so einem Knaben hinterher lüstert, Wobei er ja nichts macht, was jetzt irgendwie den Knaben beschädigen würde.
Nee, aber was natürlich auch trotzdem kritisch ist, ist, dass er auch denkt, aber wahrscheinlich muss er das auch denken und das finde ich auch gut erzählt, dass Tacho ihm auch Signale sendet, dass er extra eng an ihm vorbeiläuft und nahezu ihn streift und so mit seinem Körper.
Ihn anlächelt, wissend anlächelt
und listend, so ein 14-jähriger Knabe. Mhm. Das Wort Knabe ist ja schon so Panne.
Aber, ja, das ist heute unangenehm auch, ne?
Das war
damals normal.
Und ich glaube, was es aber irgendwie, also man könnte ja auch einfach das abstempeln als schlimmes Buch über einen pädophilen Mann, der ziemlich selbstgerecht ist irgendwie. Und das ist es ja auch irgendwo. Aber irgendwie ist er so in seiner eigenen kleinen Welt und bleibt da drin, dass er, finde ich, nichts Schlimmes tut, außer eben der Familie nicht Bescheid zu sagen. Das finde ich schon schlimm. Aber ja, ich weiß nicht, ist es verwerflich, dass er diesen Jungen anhimmelt? Keine Ahnung, da habe ich kein richtiges Gefühl dazu.
Mhm.
Weil ich finde, er agiert nicht wirklich danach. Er lässt es zu. Er reflektiert das aber auch nicht. Er hat nicht dieses, es kommt nicht einmal dieses, das ist eigentlich falsch, wie ich gerade fühle, oder das ist nicht meiner Klasse oder meinem, so wie ich zu sein habe oder wie was andere Menschen von mir erwarten als erfolgreicher, großer Autor. Das hat er ja alles irgendwie gerade, das überlegt er ja nicht und das finde ich auch spannend, weil ich genau das eigentlich erwarten würde.
Ich finde, er reflektiert sehr viel, aber nur in eine bestimmte Richtung. Also was er sehr stark tut, ist sich bildungsbürgerlich mit der griechischen Antike absichern, indem er eigentlich sagt, es ist doch völlig normal, dass ein reifer, weiser, tief vergeistigter Mensch besonders empfänglich für die Jugend und die Schönheit und die Sinnlichkeit ist. Da gibt es auch dieses tolle Hölderlin-Zitat. Ich glaube, so in Bezug auf Sokrates und seine Beziehung, seine Nichtbeziehung zu Alkibiades, wer das Tiefste gedacht, wird vom Lebendigsten angezogen oder so.
Mhm.
Also ich weiß nicht genau, wie das war. Ich glaube, wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste. Ne? Das ist in einem Gedicht von Hölderlin, Sokrates und Alkibiades. Sokrates, der bekannte asketische Philosoph, ne? Bart, barfuß, läuft da rum, erzählt Geschichten. Und Alkibiades war ein über die Grenzen Athens hinaus bekannter schöner Jüngling, der kommt in verschiedenen Texten vor, zum Beispiel im Symposion von Xenophon, wo Sokrates über den Eros mit anderen Jünglingen und älteren Männern nachdenkt. Und Alkibiades taucht da irgendwie auf und alle sind hin und weg von dem. Und Sokrates ist aber schon so cool, dass er neben dem liegen kann, ohne was machen zu müssen.
Mhm.
Und ich glaube, über solche Dinge denkt der Aschenbach ja viel nach, also über die sogenannte Knabenliebe im antiken Griechenland, wo das ja eigentlich, also wo eigentlich der Knabe als Schönheitsideal in viel höherem Kurs noch stand als die Frau, für Männer, ne, aus männlicher Sicht. Was ja auch schon mal interessant ist, das war ja auch sozusagen eine Art von Erotik, die mit sehr großem Regularium versehen war, aber die trotzdem stattfand. Und geduldet war und teilweise auch in hohem Kurs stand, was uns heute total befremdet, dass man sagt, weil so 13-, 14-jährige Knaben als Schönheitsideal von älteren Männern, die früher mal im Krieg waren und jetzt, was ist da psychologisch los?
Aber ist es da nicht ja auch einfach dieses, eine sehr narzisstische Liebe im Sinne von ich
sehe mich selber nochmal darin und ich möchte wieder so sein.
Ich möchte mich selber eigentlich nochmal berühren. Oder
jung, voller Möglichkeiten.
Genau. Ja.
Und das spielt ja hier auch eine Rolle, dieses, ich habe meine ganzen Instinkte und Gelüste unterdrückt und habe hart gearbeitet, so wie vielleicht der athenische Krieger sagen kann, ja, ich habe mein Leben sozusagen dem Kriegsdienst geopfert und habe mir Schmerzen zugefügt und meine zarteren Impulse unterdrückt und jetzt im Alter sage ich so, ja, wo war das eigentlich alles und guck mal, da ist so ein schöner Knabe.
Mhm.
Und ich glaube, damit vergleicht sich auch ein bisschen der Aschenbach mit diesen Kriegern, aber er sagt, es ist so ein sanfterer Heroismus, dass er halt am Schreibtisch kämpft. Also es sind viele Themen, ich will das ein bisschen strukturieren und fange erstmal nochmal an, dich zu fragen, wie du denn die Sprache erlebt hast und wie du die findest, deren sich dieses Buch befleißigt. Ein Einwortsatz, der in dem ganzen Buch so nicht zu finden wäre.
Nee, ist es nicht.
Gut.
Ich habe gemerkt, dass ich das Buch immer in, es ist ja ein sehr schmales Buch und trotzdem habe ich es nicht schnell gelesen, sondern ich habe gemerkt, dass ich immer, wenn ich es aufgeschlagen habe, dachte ich, Wahnsinnsabsatz, toll. Und dann lese
echt?
Ich weiter.
Hat dir richtig gut gefallen?
Das, ja, ja, teilweise das fand ich schön, bestimmte ja. Aussagen, also nicht, also ich, es hat schon was Rhythmisches und man kann sich, ja. Man kann richtig in seinen Absätzen drin schwimmen, aber ich kann halt nicht viele Absätze hintereinander lesen, weil ich dann
schon satt und die Konzentration ist schon erschöpft.
Tatsächlich, ja. Das Wort satt trifft das, dass ich einfach denke, ich habe jetzt genug davon.
Mhm. Wie so eine Sachertorte.
Genau.
Ne? So lecker, hochkomplexes Gebäck, aber puh.
Es lässt dann auch nicht nach und es ist mir dann auch. Und
der also, Mann lässt auch echt nicht nach.
Ja, und die Figur ist mir ja auch irgendwie nicht, ich finde die nicht fesselnd. Ich betrachte ihn gerne, aber ich finde das Buch, ich finde das durch die Atmosphäre fesselnd, aber ich finde nicht die Figur fesselnd.
Das geht mir genauso. Ich finde, den Aschenbach ist eigentlich auch vielleicht soll der auch so sein, aber ist für mich die größte Schwäche des Buches, weil der Typ, der ist so, dass man denkt, okay, du bist ein großer Schriftsteller, du kannst wahnsinnig viel reflektieren, hast einen großen Bildungsschatz, aber du bist so wahnsinnig uninteressant.
Ja.
Also so, weißt du, im Urlaub allein irgendwo in Venedig am Strand rumliegen und so einem 14-Jährigen nachspannen, so würde ich sagen, das klingt nach einem sehr traurigen Urlaub. Ja. Das ist echt so total. Kein Kontakt, keine Begegnung, alles nur im Kopf.
Es ist total so, einsam.
Total einsam. Er sagt ja auch nachher immer, oder er wird auch immer der Einsame genannt dann. Ja. Der Einsame und so. Und man denkt so, aber dabei auch nicht interessant, ne? Es kommen ja irgendwie auch keine Impulse von dem, wo man sagt so, ah, jetzt wird er mal irgendwie spannend oder macht irgendwas.
Ich hätte mir
er macht ja auch nichts.
Also wenn ich jetzt das Buch lektoriert hätte, ich hätte gesagt, hol dir noch mal so einen Sidekick. Also irgendwie, dass er so eine nervige Schwester oder sowas
ja,
hätte.
Ja, das hätte Leben so, reingebracht.
Ja, genau,
ne?
Weil es fehlt wirklich so ein bisschen an Lebendigkeit. Und das macht, dass ich halt nicht viel davon am Stück lesen konnte, aber trotzdem das so annehmen konnte als das, was es ist.
Ja.
Und ich die Sprache eigentlich mochte. Du hast ja gesagt, die Sprache verändert sich. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das auch so wahrgenommen habe. Und ich glaube, finde ich schwierig gerade zu sagen, inwiefern hat sich die Sprache verändert?
Die wird etwas schneller, rauschhafter und hat dann plötzlich so ab Kapitel 4 so viele Hexameter. Das ist dieser Stil, in dem auch die Odyssee und die Ilias und so Ilias gedichtet ist. Und das wird so ein bisschen weniger komplex. Also die Komplexität der Sprache wird etwas reduziert. Also am Anfang ist es eigentlich am härtesten, dass die Sätze sehr lang sind und man sich merken muss, was war hier Subjekt, Prädikat und Objekt, weil das kommt dann später nochmal zum Tragen. Und ich finde die Sprache auch gut, weil sie mir Konzentration abverlangt. Aber das ist eine Konzentration, die sich auszahlt, weil man dadurch meiner Ansicht nach auch wacher für den Inhalt wird und ein tieferes Gespür für die Feinheiten und die Möglichkeiten von Sprache bekommt. Und das finde ich ziemlich schön auch.
Ja, das stimmt.
Es ist auch wie so, man kann das auch wie so eine Meditation machen, einfach diese Sätze lesen und so versuchen, sich darauf zu konzentrieren, wie andere vielleicht Mandalas malen oder Om rezitieren, keine Ahnung. Also ne, ohne den Inhalt groß zu beachten, einfach nur die Komplexität der Sprache genießen.
Ja, und was halt immer mitschwingt, ist so eine, und ich glaube, das meinte ich mit, dass ich das seltsam schön finde. Also überall schwingt so ein bisschen der Tod mit. Also ja, überall ist so eine leichte Düsterheit, die ich ziemlich geil finde.
Ja, das ist so Gothrock avant la lettre, ne? Das ist halt so diese Dekadenzliteratur, die da mitschwingt.
Ich finde auch
Venedig
geil.
Als Venedig ist natürlich super.
Ich finde auch,
schon lange bevor Wenn die Gondel Trauer tragen, hat Thomas Mann entdeckt, Venedig ist nicht nur schön.
Und ich finde auch dann dieses, das Problem mit dem Altern. Also ich musste da oft an Picture of Dorian Gray denken.
Das ist ja auch Dekadenzliteratur im Übrigen. Das
ja,
ist,
stimmt,
ja,
stimmt.
Ja.
Und und das habe ich in der Schule zum Beispiel, wurde bei uns durchseziert und das fand ich aber ziemlich geil. Also es war eine Lektüre, die ich sehr gerne in der Schule gelesen habe. Und da musste ich oft dran denken, dass es auch so eine ähnliche Düsterheit irgendwie hat. Da ist natürlich der Wahnsinn auch nochmal ein ganz anderer.
Aber auch so ein leichtes Feiern des Verfalls.
Ja.
Weil das andere, das Leben selber lohnt sich gar nicht so anscheinend. Mhm. Ne? Trotz aller Gelüste bei Dorian Gray und trotz aller heldenhaften Kämpferei am Schreibtisch bei Aschenbach.
Das Leben, und das trifft auf beiden Bücher zu, das Leben lohnt sich nur in der Momentaufnahme. Und beim einen ist die Momentaufnahme das Bild und bei dem Buch ist das die Momentaufnahme der junge Knabe.
Ja.
Und der junge Knabe ist ja auch nur ein Zeichen von einer Momentaufnahme, weil
da kann auch nicht mehr draus werden. Also stelle man sich vor, die beiden, hätten jetzt eine Beziehung. Dann gehen die zusammen Eis essen. Der Junge sagt nämlich über banalen Sachen und der andere sagt ach und täschelt ihm so den Arm. Mhm. Man kennt das ja aus Lolita von Nabokov, dass sobald die wirklich sowas wie eine Beziehung haben, dass die natürlich erpresst, erzwungen, erstunken und erlogen ist, wird das immer trister. Die fahren da durch die USA und man denkt, ja und jetzt?
Ja.
Also du bist irgendwie am Ziel angekommen, aber das ist ja total nicht nur entwürdigend und zerstörerisch, sondern auch traurig. Und das hier, ja, wohin soll das, was für eine Art von Beziehung soll das auch sein? Ne?
Zumal ja die Jugend einfach sehr schnell vergeht.
Also ja, das, deswegen kommt ja auch die tolle Stelle vor, wo er merkt, dass er auch kränklich ist, dass die Zähne von dem ihm nicht gefallen. Und er sagte, er wird vermutlich nicht alt werden und mit einem genussreichen Schauder stellt er fest, dass ihm dieser Gedanke gefällt. Und man denkt das ist doch geile Figurenpsychologie, oder?
Das stimmt,
oder?
Das fand ich auch eine sehr starke Stelle, wo er quasi diesen Makel sieht und sich denkt, oh, auch du trägst den Tod schon in dir.
Wie so ein Bleichsüchtiger nennt er ihn dann, ne? Und das, also, ja, und daran sieht man, dass es dann vielleicht wirklich um mehr geht, als um die sinnliche Liebe zu einem realen Menschen, ne?
Ja. Was ich an dem Buch auch spannend finde, ist, und das, also ich meine, das nervt mich auch manchmal heute, wenn man heute jetzt auf Thomas Mann guckt, habe ich immer das Gefühl, man versucht ihn ja schon fast irgendwie manchmal zu verniedlichen. Es gibt eine Playmobil-Figur von ihm.
Das wusste ich nicht, ja.
Er ist so eine Jubiläums-Playmobil-Figur. Dann gibt es dieses Buch, wo jetzt immer nur so Tagebuchausschnitte sind, aber die halt, dann werden immer nur diese Tagebuchauszüge zitiert, wo es um seinen, keine Ahnung, so um seinen Klogang oder irgendwas geht und so.
Ja.
Und dann geht es ja auch, gibt es diese weitere Fixierung bei ihm immer, wo es darum geht, um seine Homosexualität, wann hat er sich wie irgendwie geoutet, wo ist das in seinen Büchern merkbar? Und das ist ja immer so ein Riesenthema jetzt, wenn man jetzt heute auf Thomas Mann blickt, habe ich das Gefühl. Und da, wie fandest du den Umgang mit Homosexualität in dem Buch? Das wollte ich dich fragen.
Ich habe den Eindruck, dass Homosexualität keine wichtige Rolle spielt. Also, dass das ein Junge ist, ist zwar nicht beliebig, aber ist nicht so zentral wichtig, habe ich den Eindruck. Mhm. Es geht eher wirklich um das Jugend- und Altersgefälle und um die Erklärung vom Aschenbach, dass er in diesem Jungen ja auch vielleicht die Welt der Ideen wie bei Platon liebt, also dass er eigentlich eine Sehnsucht nach Gott, nach dem Ewigen, nach dem Letzten hat und aber auch vielleicht gleichzeitig eine Todessehnsucht. Also Thomas Mann selber hat, glaube ich, schon während er an der Novelle geschrieben hat, mal in so einem Aufsatz über Adalbert Camusso geschrieben, dass es für ihn eine sonderbare moralische Selbstzüchtigung durch ein Buch ist. Ach nee, Quatsch, das hat er viel später gesagt. Nee, damals hat er nur gesagt, das ist eigentlich eine Groteske, inspiriert durch Goethe, der sich im Alter von 72 nochmal in eine 17-Jährige verliebt hat, in Marienbad.
Und sie unbedingt heiraten.
Er wollte die unbedingt heiraten. Ja. Dieses Mädchen hat das zum Glück nicht getan, hat auch gesagt, kein Interesse an der Ehe. Ich glaube, als sie 19 war, hat er dann den Ehevorschlag gemacht oder so. Und die hatten auch nie was miteinander, wenn man der Frau Glauben schenken darf. Und sie hat den so als väterlichen Freund schon geschätzt, aber als Liebespartner null in Betracht gezogen. Er sah das ganz anders. Und davon hat natürlich Thomas Mann, der sich viel mit den Geistesgrößen beschäftigt hat, ne, Goethe, Schiller, dann auch Nietzsche, Wagner, das waren alles so Bezugsgrößen für ihn, wo er auch dann, ja, ich glaube, da hat er gerne so Sachen geschrieben wie Leiden und Größe der Meister oder Größe und Leiden der Meister und hat sich dann selber da wiedererkannt in dem Leiden und in der Größe dieser Meister. Und ich glaube, dass da diese Entwürdigung von Goethe als hochgebildeten, hochrenommiertem Tattergreis, der da so einem jungen Mädchen nachsteigt, das hat ihn angeblich so motiviert. Und später hat er aber in einem Vortrag, den er in den USA gehalten hat, ich glaube 1940 so, über mich selbst, das ist dann auch aufgeschrieben worden, On Myself, Note on Myself, hat er dann gesagt, dass das Buch eigentlich auch so eine Selbstzüchtigung ist. Und er hat irgendwo den geilen Satz gesagt, das finde ich richtig toll. Werther hat sich erschossen, Goethe hat überlebt. Und dann könnte man jetzt auch sagen, Gustav Aschenbach ist in der Stadt Venedig untergegangen und Thomas Mann hat darüber berichtet und ist über 80 Jahre alt geworden. Und er hat ja seine Homosexualität, soweit wir wissen, schon relativ früh irgendwie gekannt und kapiert, was ihn so antreibt, und hat das aber als bewusste Entscheidung unterdrückt. Was natürlich noch mal viel tiefer, glaube ich, in die Persönlichkeit reicht, als zu sagen, ich schreibe jeden Tag ein paar Stunden. Ne, der Aschenbach ist ja auch ausgebrannt, vielleicht nicht nur von diesem Schreiben, sondern auch davon, dass er seine sinnliche Seite so unterdrückt hat. Und ob das jetzt eine homosexuelle oder eine sonstige sexuelle Seite ist.
Oder Todessehnsucht.
Vielleicht ist auch Todessehnsucht eine sinnliche Seite, aber das würde ich eher nicht sagen, weil ich glaube, die meisten lebendigen Geschöpfe haben keine Todessehnsucht, und das ist nichts, was aus unserer Sinnlichkeit kommt. Das ist eher etwas, was mit dem Geist identifiziert ist. Ne?
Ja, gebe ich recht. Ja.
Ne? Aber vielleicht kommt es dadurch durch den Konflikt von Sinnlichkeit und Körper mit Geist und Ideal, dass du dann lieber sterben willst, anstatt diesen Konflikt auszuhalten oder auf eine Seite hin kippen zu lassen, weil wenn du weiterhin vergeistig lebst, bleibst du halt ewig unterfickt und unzufrieden. Und wenn du es auslebst, gehst du halt moralisch oder von der Würde her zugrunde. Ein Thema, das bei dem Horrorregisseur David Cronenberg total zentral ist. Und da gibt es das super Buch The Artist as Monster, das Werk von David Cronenberg, wo es wirklich immer, eigentlich in fast allen Filmen, diesen Konflikt gibt. Ne? Wenn ich meine Triebnatur unterdrücke, werde ich depressiv und gehe zugrunde. Und wenn ich sie auslebe, werde ich aggressiv und gehe zugrunde und andere noch mit.
Ja.
Also das ist sehr... Ja. Ja, manche würden sagen, das ist sehr christlich, aber man findet diese Ideen auch in anderen Religionen und Kulturen und Zeiten. Das ist jetzt nichts, was nur mit dem Abendland zu tun hat. Meine Frage dazu wäre noch, was hältst du von dem Schriftstellerbild, das Gustav Aschenbach kultiviert? Das ganze zweite Kapitel geht ja eigentlich nur darum, wie hart der Typ gearbeitet hat, der Bro.
Ja, das konnte ich nicht richtig ernst nehmen. Aber ich glaube, dass...
Bist du nicht so? Kämpfst du nicht am Schreibtisch mit dir und musst alle Versuchungen ausblenden, um dem Werk treu zu bleiben?
Ja, ich glaube, das ist so eine Auffassung von Künstlertum, die aber hier auch zum Charakter passt, dass es so eine Selbstüberhöhung ist.
Also Selbstüberwindung, Selbstüberhöhung, Kampf, ja.
Genau, es ist so, ich bin das Wichtigste, weil mein Werk das Wichtigste ist. Und
das Werk und ich sind nicht zu trennen. Aber das ist interessant, du würdest es auch als narzisstisch bezeichnen, dass er, weil er so hart das Werk ins Zentrum stellt er sich selber eigentlich total ins Zentrum.
Genau.
Und das Werk soll makellos sein, weil er selber makellos sein will.
Und er hat
also
das
wäre mal spannend, also Narzissmus hier als Thema noch mit reinzupacken.
Ich finde, das ist ein
wahnsinniges
narzisstisches Buch. Und ich finde auch, dass er sich schon fast ja auch als Gott sieht. Also so auch wie er auf diesen
den
jungen
Sterblichen
blickt.
Enthoben.
Und genau. Und,
dummerweise aber sterben muss und altert.
Ja, und das
passt natürlich nicht zu einem Gott. Ne?
Aber das macht das Buch eben gut, dass er seine gerechte Strafe im Grunde kriegt, dafür, dass er so einen Götterkomplex hat, ein bisschen.
Ah, geil.
Also das fand ich, das mag ich an der Dramaturgie des Buches, dass er nicht überlebt. Und sagen wir mal so, wenn es jetzt die Bücher von ihm gäbe, würde ich sie nicht lesen wollen.
Mhm.
Also
die Titel, die hier genannt werden, sind ja sehr nah an Thomas Mann-Titeln. Also da spielt er schon mit was Autofiktionalem.
Ja,
ne?
Aber da hatte ich fast das Gefühl, dass er das mit so einem fast schelmischen Blick macht. Also
er macht sich schon ein bisschen über sich und den Aschenbach lustig.
Genau,
ne?
Und das mag ich aber. Also nicht, und das sind aber so Sachen, die
das ist schon ganz schön gewieft, ne?
Ja, und es gibt aber so mehrere, also auch so bei, kann das leider nicht mehr, es gab einmal so eine Erzählung, die fand ich ganz geil, der Kleiderschrank, wo er auch irgendwie ein bisschen was so Schelmisches über sein Kinderzimmer eigentlich berichtet. Ich hab's nicht mehr so ganz vor Augen.
Ich leider auch nicht.
Aber
der Kleiderschrank, das klingt aber auch schon leicht albern, ja.
Genau, und ich habe immer wieder das Gefühl, dass Thomas Mann eigentlich doch eine ziemlich humorvolle Seite hat.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Die hier auch so ein bisschen spürbar ist. Auf die Art und Weise, wie wenig man Aschenbach als Autor oder als Künstler ernst nehmen kann. Für mich.
Aber das ist eine total spannende Frage, wie sehr Thomas Mann diesen Aschenbach als reine Witzfigur oder als ernstzunehmende Figur, als tragische Figur gesehen hat, weil mir geht es ein bisschen ähnlich, als er da im zweiten Kapitel Aschenbachs tägliche Routine, sein Künstler-Dasein so beschreibt, da habe ich auch gedacht, puh, nicht meine Tasse Tee. Mhm. Vielleicht müsste ich mir ein bisschen mehr Disziplin mal wieder aneignen, ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Aber für mich klang das total spießig. Für mich klang das wie jemand, der im Großbürgertum groß geworden ist, wo dann die Menschen Juristen oder Kaufleute oder große Politiker sind, die sagen, es ist ganz wichtig, dass du um 6 Uhr aufstehst und deine Arbeit machst, sonst wird nichts aus dir, mein Junge. Also so eigentlich so ein der bürgerliche Geist, der so eine Fixierung auf Leistung und Arbeitsdisziplin hat. Mhm. Und dass er das ins Künstlertum rüber überträgt, nach dem Motto, ich möchte als Künstler ernst genommen werden, deswegen ich bin genauso ein harter Arbeiter wie ein General oder wie ein Großprokurist oder was weiß ich. Ne? Und das hat ein bisschen was Tragisches, dass ich denke, das war ja nicht die Idee von Künstlertum, dass du jetzt genau denselben Scheiß mit dir veranstaltest wie diese Schlipsträger.
Ja, naja, so. Aber es geht ja darum, was für eine Art Künstler möchtest du sein und wenn du trotzdem noch ein Künstler des Bürgertums sein möchtest, wie es ja auch Thomas Mann ja auch irgendwie war und wie es ja auch Aschenbach auch ist, dann musst du wahrscheinlich so diese gehemmte Zwanghaftigkeit
und diese, dieses Routinierte und die sagen, ich stehe, egal ob ich schlechten Stuhlgang habe oder nicht, ich stehe um 8 schon wieder an.
Das war ja bei Thomas Mann nicht anders. Ich habe jetzt heute ein sehr schönes WDR-Special über Thomas Mann oder sein Leben gehört. Ich glaube, das heißt auch Thomas Mann sein Leben. Es sind so zwei
Folgen. Dem Thomas Mann sein Leben.
Nur Thomas Mann sein Leben, aber es sind zwei Folgen und da ging es auch so ein bisschen um seinen Tagesablauf und dass der wirklich auch immer gleich war. Also Erika Mann das dann auch später auch irgendwie sehr, sehr vorzüglich, wie so sein Tag immer aussah und zwar immer gleich. Und es gab aber im Grunde einen Bruch in dieser bürgerlichen Zwanghaftigkeit, so nenne ich sie jetzt mal. Er hat wahnsinnig viel geraucht, aber er hat immer exakt 12 Zigaretten und 2 Zigarren geraucht.
Er hat also das genau aufgeteilt im Tag, genau, ne, wann er was durfte.
Ja, genau. Aber selbst das, also so dieses, das Rauchen passt dann irgendwie nicht drin, aber selbst das wird kontrolliert und diese kontrollierte Zwanghaftigkeit passt ja eigentlich gar nicht zum Künstlersein, aber dann doch, wenn du halt bürgerlich bleiben möchtest.
Wo du das jetzt sagst.
Ich, ja.
Du, Nefeli Kavouras, da finde ich, dass das Buch vielleicht wirklich was ganz Grundsätzliches erzählt, nämlich wie das Großbürgertum untergeht. Das heißt, es ist nicht nur der Aschenbach stirbt am Ende, sondern es gibt eine großbürgerliche Welt, die zunehmend an moralischer Integrität und vielleicht auch Bedeutung verliert und umso starrer wird und sich nur noch rechtfertigt durch Rituale wie, aber wir sind die am härtesten Arbeitenden und wir kennen ja noch unseren Platon und eigentlich sind die aber alle innen drin schon so ausgebrannt von ihrer permanenten Selbstunterdrückung, dass sie eigentlich nur noch irgendwie in Venedig in den Armen eines schönen Knaben untergehen wollen, im Erdbeerrausch, Erdbeersekt, Granatapfel, Prosecco, keine Ahnung was. Und dass Thomas Mann diesem Großbürgertum und seinem Begriff von Kunst und seinem Untergang so ein Denkmal gesetzt hat. Und das wäre natürlich dann schon auch eine große Tat, so als literarisches Werk.
Ja, das stimmt.
Und das Großbürgertum dieser Art ist ja vielleicht auch untergegangen, weil das intellektuelle Milieu, an das sich das richtet, das gibt es so ja nicht mehr. Mm-mm. Also weil die Antike als Bezugspunkt nicht mehr so wichtig ist für die heutigen Ü30 Intellektuellen. Ne? Da muss man vielleicht auch Foucault kennen oder Bourdieu, aber Platon, ja, klar, schon mal gehört. Ne? Und das Großbürgertum war ja auch seiner Privilegien sich vielleicht bewusst, aber hat die auch als völlig selbstverständlich und gerechtfertigt angesehen, dass sie einfach mehr Geld und mehr Machtbefugnisse haben, weil sie A, auch mehr wissen und B, mehr leisten als angeblich, ne, als der Bauer oder der Handwerker und so. Und dieses Selbstverständnis ist ja auch heute erschüttert. Es gibt zwar immer noch die besitzende Klasse, die glaubt, dass sie halt, Elon Musk glaubt auch, dass er viel mehr arbeitet als alle anderen vermutlich und deswegen Milliardär ist oder dass er halt viel cleverer ist und ihm das deswegen zusteht, was beides Schnapsideen sind, meiner Ansicht nach. Aber der beruft sich nicht auf Bildung und Würde. Der läuft mit einer Magga-Kappe durch die Gegend. Das muss man sich mal Thomas Mann vorstellen. hier in Sneakers, der mit einer Kettensäge irgendwie auf eine Bühne springt, da würde man sagen, okay, das Großbürgertum ist durch.
Ja, beziehungsweise.
Wobei das halt ein bisschen was anderes ist, ich weiß. Ich verzettel mich hier.
Ja, also genau, das Bürgertum stirbt in dem Buch, das würde ich auch so sagen. Und ich finde aber auch, dass es.
Und zwar in seinen eigenen Widersprüchen, oder?
Ja, beziehungsweise es wird auch so gezeichnet, also dass es auch nicht erstrebenswert ist. Mhm. Also eigentlich, man liest das mit so einer Distanziertheit, dass man das ja eigentlich nicht auch so erleben möchte oder dass, also das noch nicht mal das Reisen, was ja der größte Luxus ist und gerade auch in diesen Zeiten ist es dann auch nochmal ein anderer Luxus, als er heute ist. Noch nicht mal das ist irgendwie erstrebenswert, weil auch die Reise total beschissen ist für ihn.
Wobei er auch sehr schöne Momente hat und auch Venedig teilweise sehr schön findet. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur alles nach Sumpf stinkt da und nur überall so hässliche Gondolieres mit Totenschädelgrinsen, wie der Fährmann einen über den Styx geleiten. Es gibt auch einfach diesen schönen Strand und azurblaue Band des Himmels und dann das Kinderlachen und so. Also,
aber es hat immer ein bisschen so ein Geschmäckle. Also es hat immer irgendwie wie so einen Schatten, finde ich. Es ist
klar.
Ich hatte alles mit so einem leichten Schauer gelesen. Aber ich glaube, was mir trotzdem jetzt gerade an dem noch hängen blieb, was du noch gesagt hast, ist, dass es heute also einfach eine andere Art von Künstlertum gibt, was eher so mit Lifestyle verbunden wird, wo es nicht mehr darum geht, dass der strebsame Künstler irgendwie der.
Die gibt's auch noch, aber
das ist nicht so zentral
als Bild, ne?
Ja. Heute brauchst du halt einfach einen starken Instagram-Account.
Ja, das ist. Und das ist auch schon sehr pöbelhaft, ne? Im Vergleich zu, also was ich interessant fand, waren hier die Überlegungen des Aschenbach zu Breitenwirksamkeit versus ich möchte von den Hochgebildeten gewertschätzt werden. Und er sagt beides. Will ich haben. Ich will den Glaube des großen Publikums und die Wertschätzung der Eingeweihten. Mhm. Und das Buch richtet sich ja doch sehr stark an die Eingeweihten, weil ich glaube, selbst 1913, als das Buch erschienen ist, dass im Bürgertum dann so Anspielungen auf Critobulus oder dann der Granatapfelsaft, das ist eigentlich das Getränk, das Hades verabreicht, damit man vergisst, wo man ist und dann aus der Unterwelt nicht mehr raus kann. Das ist ja Persephone im Mythos und so. Wobei gleichzeitig der Granatapfel vielleicht auch die Frucht vom Baum der Erkenntnis ist. Das war auf jeden Fall, es wird nicht gesagt, was das für eine Frucht ist, aber Granatapfel halten manche für sehr wahrscheinlich. Und solche, also was ja schon echt so Anspielungen sind oder so Easter Eggs, die so total speziell sind.
Ja.
Ne? Also auch ein Zitat aus der Odyssee mit den Phäaken. Das hat, glaube ich, keiner so auf dem Zettel. Da musstest du echt in deiner durchgelesenen Ausgabe zu Hause nochmal genau gucken. Und da hat er sich schon Spaß gemacht. Und ich glaube auch, der ganze Rest ist durchkomponiert. Findest du denn dieses alles so durchkomponieren in erster Linie gut, weil es wirklich die Wirkung des Buchs steigert? Oder denkst du, das wird dann auch teilweise sehr puppenstubenhaft und sehr, dass man den Puppenspieler dahinter auch immer wieder sieht? Also so sieht, wie Thomas Mann sich denkt, hihihi, jetzt baue ich das noch ein. Huhuhu, jetzt bringe ich nochmal die Erdbeeren. Aber diesmal sind sie bereits giftig.
Ich finde, er hat.
Sinnliche Frucht ist gleichzeitig die giftige Todesfrucht.
Ich finde, er hat eine gute Sprache gefunden, die das einfängt, ohne dass es auffällt.
Okay.
Mhm. Also, ich fühlte mich nicht gestört davon. Ich hatte eher beim Ende des Buches und als ich dann anfing, meine Notizen für heute zu machen, hatte ich eine leichte Genervtheit, dass ich dachte: Oh Mann, bestimmt sind mir ganz viele Sachen entgangen, weil ich mich. Wieder erwartens nicht mit der griechischen Mythologie auskenne, auch wenn immer alle Deutschlehrer von mir gedacht haben, ja, jetzt sag doch mal.
Du bist ja griechischstämmig.
Ja, du kannst auch altgriechisch, oder? Ja. kann ich nicht. Aber
das spielt ja heute auch im Bildungsschatz nicht mehr so eine Rolle, wie noch bei meinem Vater oder auch noch bei mir in der Jugend. Also die Antike ist so ein bisschen als Klammer, wo sich alle Bildungsbürger darauf einigen konnten, verloren gegangen. Dafür guckt man jetzt auch heute mal eher vielleicht noch nach Afrika und nach Asien und Lateinamerika und so, ne? War auch das nicht richtig, aber ja.
Nee, auch die Wissensermittlung ist ja eine andere, dass man einfach eine Referenz schnell googeln kann und halt nicht mehr einen Lexikon-Eintrag dazu lesen muss und den dann anders verarbeitet. Also,
ja, aber früher konnte man eigentlich die ganze Welt aus der Antike heraus erklären mit allem drum und dran. So wie es dann auch vielleicht noch Nietzsche getan hat, den ich noch erwähnen muss hier. Ja. weil er vielleicht ähnlich wie Goethe oder Gustav Mahler ein wichtiger Einfluss für das Buch ist, weil ja, es gibt von ihm den berühmten Aufsatz Die Geburt der Tragödie. Und da hat er die These oder eher das Narrativ, würde ich sagen, die Story, dass der Urkonflikt im Menschsein in der Antike schon dingfest gemacht werden kann, nämlich zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen. Das Apollinische ist Vernunft, Licht, mit Freud könnte man sagen Ich, vielleicht sogar Über-Ich. Und das Dionysische ist das Rauschhafte, das Dunkle, das Triebhafte, das Unbewusste, auch das Es und so. Und dass in der Natur und im Menschen beides immer vorkommen muss, aber die Frage ist, in welchem Verhältnis das jeweils ist. Und das ist ja auch ganz klar so, dass der Typ anfangs so rein für die Ratio und die Selbstaufopferung oder so ein Ich-Ideal des Über-Ichs lebt und dann später so reinrutscht in mehr das Es, das aber ständig noch versucht, mit Über-Ich-Idealen zu erklären und sich schön zu reden.
Schön, ja.
Weil ich finde dieses, also auch dieses Hölderlin-Zitat, also sozusagen, wer das Tiefste gedacht, der liebt das Lebendigste. Da denke ich so, du bist einfach geil oder willst einfach nicht sterben, so wie alle anderen Menschen auch. Aber natürlich bei dir ist das ein Anzeichen deines hohen Geistesadels. Ne? Mhm. Das ist das, Narzissmus passt da schon, was du da gesagt hast. Und ich finde es auch irgendwie, ja, wie du auch gesagt hast, selbstgerecht. Mhm. Und lustigerweise auch ganz schön dumm. Also für so, man denkt so, ja, so, wie kann man bei der ganzen Intelligenz eigentlich so dumm sein, sich das noch abzukaufen, ne? Aber so ist das mit Wünschen, ne? Wenn man etwas sehr stark will, dann vergisst man auch manchmal, wo hinten und vorne ist und labert dann irgendwas von, ja, gerade weil ich so tief denke, bin ich jetzt so angefixt von so einer jungen, lebendigen Gestalt. Man denkt so, okay. Und der dumme Handwerker da drüben ist das nicht, oder was? Natürlich kann dem das genauso passieren.
Ja, das Buch zeigt irgendwie auf eine schöne Art und Weise, dass du zwar gebildet sein kannst, aber trotzdem ein uninteressanter, unmoralischer und vielleicht leichtdümmlicher Mensch sein kannst. Ja, also, dass das nicht heißt, dass Bildung dich irgendwie davor schützt, ein schlechter Mensch zu sein, was auch immer das bedeutet. Aber und das mochte ich an dem Buch.
Ja, weil wirklich doch viele Themen drin sind und, und bei aller Verlogenheit des Aschenbachs doch vielleicht auch eine gewisse Ehrlichkeit des Thomas Mann hier ist. Ich finde manchmal den Stil aus heutiger Sicht so ein bisschen lächerlich, so wie man, wenn man Fotos von Männern aus dem Wilhelminischen Kaiserreich sieht, in ihren Badeanzügen mit diesen Schnurrbärten, die dann so tapfer, stattlich, männlich in der Ostsee stehen, so denkt, so ist das auch hier manchmal, wenn dann so dem Frondienst der Literatur treu ergeben, hatte Aschenbach Tag um Nacht mit den Musen gehadert und man denkt so, Alter, komm mal klar, ne? Aber andere Sachen sind, glaube ich, zeitlos gut. Und
ich auch so.
Diesen Untergang des Bürgertums werden wir vielleicht nochmal 2.0 jetzt erleben. So, ne? Ja. Wir sind dann vielleicht wieder in der Umbruchzeit und alte Gewissheiten gehen kaputt und ist eine Todessehnsucht ist da bestimmt unterschwellig auch mit dabei, im Westen, so, im sogenannten Westen, der sich ja gerade auch sozusagen in, zerrieben sieht von relativ irrer Führung. Und deswegen können wir das Buch der wackeren Leserin und dem wackeren Leser empfehlen, oder?
Ja, und was auch hinzukommt, und das ist jetzt aber das Letzte, was ich sage, dass das Buch so zwei Sehnsüchte eben ausstrahlt, die auch, glaube ich, heute immer noch so ein Thema sind. Einmal die Sehnsucht nach einer schönen Kulisse, Venedig, und aber auch die Sehnsucht nach einer Leichtigkeit, wie es eben da Taccio eigentlich sinnbildlich ist.
Sollen wir nicht eine Neufassung schreiben aus der Sicht von Taccio, der aber jetzt ein 14-jähriger Influencer ist mit so einem TikTok-Kanal, der dann irgendwie von so einem Promi-Künstler gestalkt wird?
Ja, irgendwie
und
müssen wir endlich
heute
Geld verdienen.
Irgendwann müssen wir Geld verdienen, ne?
Ich möchte noch zum Schluss sagen, dass es gerade, es ist ja Thomas Mann Jubiläumsjahr und vor allem Lübeck macht das ganz stark, wo ja auch das Geburtshaus ist und was ja aber gerade noch umgebaut wird. Und da ist aber gerade auch eine spannende Ausstellung, die ich auch gerne besuchen wollen würde. Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie.
Die Demokratie. Wir machen mal einen Lachsbranch-Ausflug ins Thomas-Mann-Haus nach
voll
Lübeck.
Voll gern. Und da sind auch sehr viele Lesungen alles. Und also ich finde das wirklich sehr schön, was sie dieses Jahr alles rausholen. Und was ich weniger schön finde, das möchte ich jetzt rügend sagen, ist, dass der Fischer Verlag, der hat
schönes Partizip. Rügend sagen.
rügend sagen.
Genau solche Partizipien kommen auch in der Toten ständig vor.
Ich, ne? habe mich davon inspirieren lassen.
Und aussteigend betrachtete er den Vaporetto.
Ich möchte trotzdem jetzt nochmal nicht versäumen zu sagen, S. Fischer Verlag hat Jubiläumsausgaben von Thomas Mann Büchern dieses Jahr gemacht, was ja an sich eine gute Sache ist, sinnvolle Sache ist, aber mit KI-generierten Covern, die finde ich auch zwar auf den ersten Blick schön sind und auf den zweiten Blick aber alle ein bisschen merkwürdig aussehen. Und
das ist vor allen Dingen historisch totaler Mumpels, das sieht aus wie aus den 70ern.
Ja, und ich finde
das... Auch von den Klamotten, da stimmt doch einiges nicht.
Genau, das und auch bei den anderen Covern stimmt so einiges
so nicht. So nicht KI.
Nee, und so nicht S. Fischer Verlag. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade.
Ein Rüffel sei hier angebracht.
Richtig. Das ist aber das Letzte, was ich noch dazu sagen möchte. Und kauft euch die Playmobil-Figur. Ich habe sie nicht, aber irgendwie finde ich es lustig, so eine Thomas-Mann-Playmobil-Figur zu haben.
Kommen wir dann zu einem völlig anderen Buch, das du mitgebracht hast.
Genau, ich habe einen Comic mitgebracht oder eine Graphic Novel. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, was da die Trennlinie ist. Von Maren und ihrem Vater Amajan Amini. Das Buch, ich sage jetzt einfach vor allem mal, dass es von Maren ist, erzählt die ziemlich autobiografisch die Geschichte von ihrem afghanischen Vater Amajan Amini. Es beginnt damit, dass er 1000 Vögel zeichnet. Und das macht er quasi anhand oder eben wegen diesem alten Märchen, das alte persische Märchen von Faridun.
Ah, das ist kein Märchen, muss ich da mal kurz unterbrechen. Das ist ein Gedicht. Das ist schon was sehr anderes. Das ist das ist nicht als Märchen gedacht, sondern als mystische Einweisung in die Verbindungen mit Gott.
Darf ich dann nochmal anfangen?
Ja, ja.
Das fange ich nochmal
an. Ich sag nochmal vorweg was. Nämlich das, was ich gerade gesagt habe. Also ich sage, Nefeli, was für ein Buch hast du mitgebracht?
Ich habe einen Comic mitgebracht und zwar von Maren Amini und ihrem Vater Amajan Amini. Und dieser Comic zeichnet im Grunde das, also ziemlich chronologisch auch das Leben des afghanischen Vaters nach, der eben 1953 im ländlichen Panjshir-Tal nördlich von Kabul geboren worden ist und später nach Deutschland kommt und dann aber wieder zurück in Afghanistan ist, während da eben die ganzen Kriege und Unruhen schon ist. Und das zeichnet so ein bisschen eben so dieses Leben der Migration, aber auch den Aufbau von einem Leben in Deutschland auch nach. Und es startet aber damit, dass er 1000 Vögel zeichnet in der Gegenwart. Das macht er zum einen als Reaktion auf die Gewalt. Also es ist das beginnt quasi auch ein bisschen nach August 2021, als die Übernahme Kabuls durch die Taliban auch war. Mhm. Und er macht das quasi als symbolischen Widerstand. Und diese 1000 Vögel erinnern an die Konferenz der Vögel. Das ist ein sehr altes persisches Gedicht von Fariduddin Attar, was eben so eine Erzählung quasi nach Suche, ja, nach Frieden ist und auch so ein bisschen so eine Heldengeschichte von Vögel, von einem Vogel, vor allem vom Wiederhopf. Also der Wiederhopf spielt auch in dem Buch eine große Rolle. Der Comic ist letztes Jahr erschienen beim Carlsen Verlag. Davor hat Maren Amini dafür einen sehr großen Comicpreis bekommen, der auch mit 20.000 Euro dotiert worden ist. Also es ist ein Riesending.
Der Deutsche Comicbuchpreis.
Ne? Genau, ist das genau, wo, ne? Genau. Von so einer Stiftung, die ich jetzt gerade, ich habe es irgendwo aufgeschrieben.
Ja, sie hat einfach einen Teil des Manuskripts eingereicht.
Richtig,
ne? Und
dann
hat es schon im Karton gerappelt. Und dann hat unser Tonmeister, Piero Masterlerz,
stimmt,
der uns hier die Mikrofone immer so schön richtet, der Maren von den Strichfreunden oder wie heißen die? Strichfreunde klingt irgendwie anrüchig in Hamburg.
Schlimm, ja.
Wie heißen die denn, die Hamburger Stricher?
Hamburger Stricher.
Nein, also so eine, was?
Hamburger Strich.
Hamburger Strich? Klingt irgendwie auch scheiße. Also wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Ein Kollektiv von Illustratorinnen und Zeichnern und Comicautoren und so weiter. Und Piero hat dann, der ja schon beim Carlsen Verlag so manches Buch gemacht hat, gesagt, ey, Maren, geh zum Carlsen Verlag mit deinem Supertitel. Und das hat dann auch sehr bald geklappt.
Das hat super geklappt, ja.
Comicbuchpreis kriegt ja auch nicht jede.
Genau, und ansonsten ist Maren Amini eben Illustratorin für Zeit, Spiegel, Washington Post. Und ich kenne sie aber vor allem vom Spring Magazin. Das ist eine Comic-Anthologie, die beim Mayrisch Verlag erscheint, oder Illustrationsmagazin, wo jedes Jahr quasi zu einem Thema gezeichnet wird, und zwar nur von Frauen. Also es ist ein reines Frauenkollektiv, das es schon seit über 25 Jahren gibt. Und da hat
Spring,
genau. Und da hat Maren Amini nämlich, und das war nämlich auch der Anfang von diesem Comic, also die von der Comic-Idee, hat nämlich 2021 einen Comic gemacht zu einem afghanischen Lied, wo es eben um Freiheit ging. Und daraufhin hatte sie nämlich dann auch die Idee zu diesem Comic entwickelt. Und da drin sind eben, also das, sie illustriert das Leben von ihrem Vater, aber es sind auch die Bilder von ihm auch immer wieder zu sehen, weil er nämlich als Maler auch gearbeitet hat oder bis heute auch arbeitet. Und ich habe den Comic ausgewählt, zum einen, weil ich nichts über Afghanistan weiß, außer dass da Kriege drin, also dass da Kriege herrschen und dass es schon seit meiner Kindheit immer wie so ein Schlagwort ist, wo ich immer dachte, boah, ich will mich nicht damit beschäftigen, das klingt alles nur schlimm, und ich das aber diese Haltung von mir selber doof finde. Und zum anderen eben, weil ich auch einmal auf einer Lesung von Maren Amini war, wo sie den Comic vorgestellt hat, und ich das sehr spannend fand, dass sie dieses Projekt mit ihrem Vater gemacht hat und was sie auch darüber erzählt hat, wie der Arbeitsprozess war. Das fand ich toll, dass ich dachte, ich will das mal mitbringen.
Ja.
Und jetzt möchte ich erstmal wissen, wie fandest du diesen Comic?
Klasse.
Oh, schön.
Hat mir total gut gefallen. Ich habe das aufgeschlagen. Also genau genommen hatte ich erst ein PDF, weil das Hardcover war noch nicht angekommen vom Carlsen Verlag. Aber das wurde dann noch geschickt. Vielen Dank dafür, liebe Carlsens. Ich habe es als PDF angefangen und habe mich sofort total berührt gefühlt von dem Illustrationsstil, weil diese Vögel und Menschen, die Maren zeichnet, sind so wahnsinnig liebenswert und süß. Die sind so schlicht und dabei ergreifend und schön, dass einem sofort das Herz aufgeht. Also die sind mit, ich glaube, das ist wirklich, wie man mit wenigen Strichen die Liebe in sich auf andere Leute übertragen kann. Mhm. Und das alleine ist schon total cool. Und dann kommt noch hinzu, dass diese ganz freundliche Perspektive auf Menschen und Tiere, gibt ja auch jede Menge Vögel, zu denen kommen wir ja gleich noch, in einem eher ernsten Kontext stattfindet und auch einige sehr düstere Bilder dabei sind. Damit meine ich nicht nur die, die der Vater gemalt hat, die hier teilweise drin sind, sondern auch schon gleich die erste Doppelseite, da steht, Papa hat 1000 Vögel gemalt, denn die Welt gerät aus den Fugen, und da sieht man so eine Art Fenster und dahinter ist es ganz dunkel und in diesem dunkelgrauen Himmel fliegen so schwarze Vögel über so ja dicht wucherndem Gras, das so die Perspektive ein bisschen verstellt, und das sieht sehr, sehr bedrückend und auf düstere Weise aufregend aus. Und diese Mischung aus sowas ganz Freundlichem und teilweise doch auch recht Düsterem hat mich total angesprochen. Und mich hat der Zeichenstil, auch wenn mich jetzt vielleicht Maren Amini dafür ohrfeigen will, ein bisschen an Rattelschneck erinnert, mit diesen ganz kleinen, niedlich irgendwo hingekritzelten Figuren, die so sitzen. Und auch ein bisschen an Jean-Jacques Sempé von Der kleine Nick, mit diesen großen Nasen. Und diese Niedlichkeit, die aber für mich überhaupt nicht kitschig oder erzwungen wirkt, sondern also wirklich ganz tolle Illustration. Das ist das eine, was ich an dem Buch toll finde, ist einfach die optische Gestaltung. Dann mag ich die Reduziertheit, was sich ja für einen Comic sehr anbietet, die aber nicht eine Vereinfachung für mich darstellt, zumindest keine Simplifizierung. Vielleicht eine Vereinfachung im Sinne von einer guten Reduktion, aber nicht von einer schlichter machenden Vereinfachung, wo, naja, die Geschichte des Vaters, die ja als Halbwaise relativ arm in diesem Panjshir-Tal beginnt, dann mit 18 kommt er nach Hamburg, studiert da Kunst, dann geht es wieder zurück nach Afghanistan, dann ist da aber schon ein komplizierter Konflikt, wo die Rote Armee aus Russland rumfuhrwerkt, aber auch die Mujahedin, die von den USA stark gemacht worden sind. Heute sind das ja im Prinzip muslimische Terroristen, die die USA bekämpft. Aber wer Rambo 3 gesehen hat, nicht wahr, Nefeli, der weiß, dass damals die Amerikaner noch auf der Seite von diesen Taliban und Mujahedin gekämpft haben gegen die Russen. Teilweise mit, teilweise gegen die demokratische Bevölkerung in Afghanistan. Also das ist ähnlich kompliziert wie der Syrien-Konflikt. Noch komplizierter wird die ganze Geschichte von Afghanistan dadurch, dass die Grenzen auch nicht so naturwüchsig sind, sondern entstanden sind, als ja, The Great Game im Gange war, also als die europäischen Großmächte wie England, Frankreich, teilweise auch Deutschland so ein bisschen die Welt unter sich aufgeteilt haben. Also die Grenzziehungen in Afrika sind davon stark bestimmt, in Nahost sind sie sehr stark davon bestimmt, aber auch in Pakistan und Afghanistan, was dann wieder zu neuen Konflikten geführt hat und so weiter und so fort. Ich finde, dass dieses Hintergrundwissen kann man sich hier sozusagen auch mit Hilfe des Anhangs so ein bisschen erschließen. Man versteht aber auch ganz viel auf einer emotionalen und nicht intellektuellen Weise über so eine Kindheit in einem im ländlichen Afghanistan, und dann kommt er nach Kabul in den 70ern, und das ist eine Großstadt, und da herrscht Halligalli, da sind die Hippies, und da ist Kino, und das sind Hippies aus den USA, und er lernt die kennen und findet die toll, und man denkt, was, Hippies in Afghanistan, das wusste ich ja so nicht, ne? Mhm. Und es war mal so eine weltoffene Großstadt und so. Und dann kommt er nach Hamburg, und wie er das dann erlebt, ist für uns als Hamburger natürlich auch spannend zu sehen, dass da so ein in den 70ern, späten 70ern ein Afghane, oder in den 70ern, ja, ein Afghane nach Hamburg kommt. Und ich habe auch während des Lesens gedacht, ah, so ein geiles Buch, das müsste man mal den ganzen AfD-Wählern geben zu dem Thema Flüchtlinge.
Ja.
Dass man auch einfach sieht, naja, die Leute, die wir vielleicht in Afghanistan bedrohlich finden, und die Leute, die vor denen fliehen, das sind zwei ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Mhm. Und es gibt auch vielleicht einen guten Grund, sein Land zu verlassen, und einen guten Grund, diesen Leuten Unterstützung zu bieten. Ja. Und zwar sowohl hier als auch in ihrer Heimat. Und sich im Interesse der allgemeinen Menschenrechte und auch des eigenen Landes dafür zu interessieren und zu engagieren. Denn es ist ja so toll zu sehen, wie diese Liebe zur Kunst bei dem Ahmad Can immer schon da war, aber dann durch Deutschland noch mehr genährt werden kann, dass man auch mal stolz sein kann und sagen kann, ja geil, wir haben hier auch offene Museen, und ja, hier dürfen auch Frauen unverschleiert rumlaufen, und so wie in Afghanistan damals halt auch. Und das ist ja, sind ja alles große Errungenschaften, die vielleicht auch inspirieren und die noch mehr Kunst ermöglichen und Teilhabe ermöglichen und sowas. Naja. Und bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, sage ich noch eine letzte Sache, die ich an dem Buch toll fand, nämlich mit welcher Leichtigkeit dieses mystische Gedicht mit der Konferenz der Vögel hier eingebaut wird. Und dieses Gedicht kannte ich als Religionswissenschaftler schon. Das gehört zu den, das gehört zu den bedeutendsten Dichtungen der persischen Welt.
Toll, ja, okay.
Aus dem 12. Jahrhundert von einem Mystiker. Und die Sufi-Mystik ist ohnehin ziemlich geil. Ich könnte jetzt ein bisschen überspitzt formulieren, die macht, wie das bei Mystik des Öfteren so ist, die Hauptreligion, in dem Fall den Islam, erträglicher, weil sie sich auf wesentlichere Dinge stützt, also oder fokussiert. Da geht es dann nicht so um, hast du eine Frau oder zwei Frauen, bist du homosexuell oder nicht, oh Gott, du hast das falsche Kalb gegessen und geschlachtet, also diesen ganzen kontrollierenden, zwanghaften Machtkack, sondern geht es wirklich um die Frage, was ist der gute König, der uns führen soll? Wie finden wir eine seelische Freiheit vom Leiden und von der Verstrickung in Hass und Gewalt? Sind wir Menschen mehr als Individuen und so? Und da gibt's halt diese sieben Täler in der Sufi-Mystik, die man durchwandert, um dann dem Ziel der Unio Mystica, das ist die Vereinigung des Individuums mit Gott oder mit dem Universum, nahe zu kommen. Und sowas gibt's auch im Christentum, es gibt's auch im Buddhismus, Hinduismus und im jüdischen Glauben. Das ist einfach Mystik. Und das bringt sie hier mit rein. Und was an dieser Geschichte so toll ist, das ist natürlich jetzt Spoiler, aber das, gut, ist jetzt auch nicht das Zentrale vielleicht in der Geschichte. Da sind 30 Vögel, die unter der Anleitung des Wiedehopf oder ich habe Wortfindungsstörung. Der Wiedehopf, der leiert das Ganze an. Ja, ein geiler Vogel auch geil, super, gezeichnet
super
hier.
Süß, ja.
Mega geil, ne? Ja. Und der sagt, Leute, wir müssen losziehen, wir müssen den besten König für unser Volk finden. Und das ist ja auch eine Frage, die immer wieder zu allen Zeiten eine Rolle spielt. Wie werden wir gut geführt? Was ist gute Herrschaft? Also wir können zwar sagen, wir haben eine Demokratie, aber es ist ja auch immer noch mit Herrschaftsformen verknüpft. Und diese Vögel suchen halt den mystischen Simurgh, hinter einem mystischen Berg und stellen am Ende fest, das sind sie selbst. Weil sie, Murg, heißt auch, wenn man das getrennt voneinander liest, einfach 30 Vögel.
Ja.
Und die 30 Vögel entdecken auf dieser langen Reise, dass sie die besten Herrscher sind. Was man auch lesen kann als, die Demokratie ist die beste Herrschaftsform. Was man auch dann sich überlegen kann, was für ein toller Kommentar auf ganz viele Probleme, die in Afghanistan damals und heute und die in der ganzen Welt damals und heute eine Rolle spielen. Mhm. Und was ist echte Demokratie? Und vor allen Dingen, wie toll ist das, wenn vielleicht ein Volk, das durch diese Täler gegangen ist, sich selbst anführt und leitet, ne? Und also diesen Erkenntnisweg auch beschritten ist. Und deswegen kann ich nur sagen, super gezeichnet, super spannende Migrantengeschichte, ja. Plus Bonusmaterial, geile Sophie-Mystik mit tollen Vogelzeichnungen. Thumbs up, 5 Sterne.
Was will man mehr?
Will man mehr, ne?
Das Tolle bei diesem Wiedehopf ist ja auch, dass es wie so ein Begleiter der Hauptfigur ja auch ist.
Ja, und das vor sieht allem, man schon auf dem Cover.
Das sieht man schon auf dem Cover.
Bisschen Ähnlichkeit mit Woodstock bei den Peanuts, ne?
Ja, stimmt. Und Wiedehopf taucht irgendwie auch immer dann auf, wenn quasi Amajan so vor so ein bisschen so eine Entscheidung trifft oder wenn es halt so ein bisschen darum geht, naja, kann er noch Hoffnung schöpfen oder nicht? Und die Antwort ist immer, es hat, also das ganze Buch, finde ich, hat deswegen auch was Hoffnung bejahendes und auch so ein bisschen Folge deiner Naivität. Das meine ich dann nicht Naivität von Dümmlichkeit, aber ich finde, dass es auch so eine Art und Weise ist, zu zeigen, dass das Leben hält manchmal auch einfach Sachen für einen bereit, wenn man sich darauf einlässt, wenn man auch der eigenen Neugier folgt. Und das macht Amajan Amini zu einer wahnsinnig tollen Figur, die eben auch zeigt, wie willkürlich auch eine Migrationsgeschichte auch sein kann, beziehungsweise sie auch in den meisten Fällen auch eigentlich auch ist. Und was mich berührt, ist eben, dass es die Geschichte aus den, ohne dass sie auftaucht, aus der Sicht der Tochter ist. Also
das war für mich so geil. Ich habe das PDF gelesen komplett und ich dachte die ganze Zeit, das hat der Typ selber über sich geschrieben.
Ach, wirklich?
Ich dachte, Ahmadjan schreibt ein Buch über Ahmadjan. Ich hatte das Maren irgendwie überlesen.
Ja.
Und dachte so, ja, ist auch ganz schön hart mit seinen Töchtern umgegangen, der Typ, weil er sich einen Scheiß da in die Erziehung eingebracht hat und dann auch,
abgehauen ist
auch mit so einer Mischung aus Überforderung und vielleicht auch patriarchaler Erziehung. Mhm. Dann so, ja, nee, mach du mal Frau. Das sind ja recht unangenehme Stellen, wo man denkt so, Gott, die Tochter ist bestimmt nicht so gut, auf den zu sprechen. Am Ende taucht die Tochter auf und hat das ganze Buch ins Leben gerufen. Und ich so, ach, Moment mal. Und dann auf der letzten Seite sieht man noch ein Foto von den beiden.
Genau, ganz süß.
Und das ist natürlich, das war für mich eine super Überraschung, weil ich das nicht geschnallt hatte.
Ja, und die machen auch manchmal auch Lesungen eben zusammen, was, glaube ich, sehr, sehr toll sein soll. Und Maren Amini hat sich irgendwann jeden Donnerstag mit ihrem Vater getroffen, um sich von ihm das Leben erzählen zu lassen. Dann haben die auch ein bisschen so gemeinsam die Struktur des Buches auch entwickelt. Mhm. Und sie hat ihn eben interviewt und alles. Und sie hat aber ihm auch von Anfang an klar gemacht, ich werde dich nicht heroisch abbilden. Also ich werde dich so abbilden, auch wie du letztendlich bist. Und das fand sie auch gut. Fand er auch gut, genau. Und ich finde aber, dass es so eine wahnsinnig gelungene gemeinsame Künstlerarbeit ist, weil seine Werke ja auch irgendwie auch oft auftauchen.
Ja, die komplett anderer Stil sind.
Genau.
Und dieser Stilbruch schadet dem Buch aber nicht.
Nee, eben, das macht es eher vielfältiger. Und Anlass zum Buch war aber auch, und das fand ich auch toll und berührend, dass er 2021 als, also er war sehr fassungslos bedrückt von der Übernahme des Taliban und hat halt überlegt, was für ein eigenes Kunstprojekt er machen könnte, weil er so hilflos war. Und er hat halt jeden Tag mit Maren telefoniert, also mit seiner Tochter, und meinte, ich habe ja diese ganzen Videos, die mir die Verwandtschaft schicken. Sein Bruder ist auch umgebracht worden.
Ja.
Und er hatte die Idee, dass er die Gräueltaten, die er auf seinem Handy hat, irgendwie veröffentlichen möchte oder dass er daraus ein Kunstprojekt machen möchte. Und da meinte Maren, und das finde ich eben menschlich klug und davon kann man sich eine Scheibe abschneiden, halt, stopp, das machen wir nicht.
Ja.
Wir reproduzieren nicht Leid, wir zeigen eine hoffnungsvolle Geschichte und stellen einfach Afghanistan auch ein bisschen vor.
Ja.
Wie es auch mal war, was für eine kulturelle Vielfalt das ist. Und das ist eine Art und Weise, mit Problemen umzugehen, die ich wahnsinnig berührend finde. Ich finde auch, dass
das ist auch ganz stark. Das ist ganz viel menschliche Stärke.
Ja, das ist wahnsinnig stark, da über den Schatten zu springen, weil es wäre leichter zu sagen,
wie scheiße alles ist, genau, wie kacke die Taliban ist, ja, und wie viel Mord und Totschlag da ist und wie der Westen Afghanistan auch im Stich gelassen und
total
verraten hat. Ja.
Und bei dem Buch, ich finde, dass es auch wahnsinnig altersgerecht ist. Also ich finde, es hat auch so kein, man könnte ja vom Cover her denken, es sei ein Kinderbuch fast. Mhm. Und dass es aber auch wirklich auch für Jugendliche auch was sein kann, aber eben schon auch für Erwachsene.
Mhm.
Und es macht mich zum Beispiel wahnsinnig neugierig auf Kabul.
Ja. Und auf Afghanistan in Geschichte und Gegenwart, ja, und ja, was es für tolle Leute da vielleicht noch gibt, ne? So, was da für ein Potenzial unter dieser islamistischen Herrschaft schlummert, genau. Absolut. Wie im Iran.
Ja, ja.
Mm-mm.
Und ich finde solche Geschichten wahnsinnig spannend, die einem eben Geschichte zeigen, ohne dabei wie ein Lehrbuch zu wirken. Und ich finde, dass in dem Buch wahnsinnig viel Humor drin ist, alleine wenn er sich in seine Englischlehrerin verliebt und dann, ja, Rosen zeichnet. Es ist unfassbar süß. Also es zeigt wirklich im besten Sinne, wie fast tollpatschig Menschen auch sein können und wie toll das ist. Und ich finde, es ist ein wahnsinnig gelungenes Familienprojekt, was aber ungeschönt dargestellt wird und was einfach eine sehr, ja, im Grunde die Welt, wie sie jetzt heute ist und halt aber auch schon seit dem 20. Jahrhundert ist, zeigt und was halt so ein bisschen, ja, wie Menschen heute damit umgehen können.
Ja. Ja, ja. Ich sage ganz pathetisch, das ist ein Werk der Liebe.
Ja, ja. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Nö. Gut.
Kauft's euch.
Kauft's euch, auf jeden
Verschenkt
Fall.
Verschenkt es, lest es selber. Das, ja, ist eine starke Sache. Eine sichere Bank. Nefeli.
Anselino.
Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein bisschen kurz davor bin zu weinen bei einer Lachsbrunch-Folge. Das ist vielleicht das Alter bei mir. Es ist vielleicht aber auch dieser Comic mit diesen wahnsinnig liebenswerten Figuren. Deswegen machen wir jetzt Schluss für, ja, heute.
Kauft euch das Buch, auf jeden Fall.
Tschüss.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.